Hoi Simon.
Hoi Manuel.
Wir haben uns wieder getroffen für eine Folge Geschichte aus Aarau. Und damals bist du dran. Du erzählst uns heute eine Geschichte aus Aarau, über Aarau. Ich weiss noch nicht, um was es geht, aber ich bin sehr gespannt und ich hoffe, unsere HörerInnen freuen sich auch über ein paar Lokalgeschichten aus Aarau.
Ja, Manuel, du hast gesagt, eine Lokalgeschichte, die Geschichte, die ich heute erzähle, die spielt eigentlich weite Teile nicht in Aarau. Der Bezug zu Aarau ist vor allem, dass die Person, die die Geschichte betrifft, aus Aarau ist und auch da noch gelebt hat. Ein Teil wenigstens von ihrem kurzen Leben. Aber du wirst dann sehen, der Hauptteil findet gar nicht in Aarau statt. Und ich frage mal dich, Manuel, wenn heute Jugendliche ihre Ausbildung abschliessen, Kante, die Lehre, was machen sie dann in der Regel?
Ich bin ins Militär, leider, und habe nachher angefangen zu studieren. Ich nehme an, recht viel fängt nachher mit einem Studium an oder mache noch irgendein Zwischenjahr.
Genau, auf das Zwischenjahr möchte ich eingehen. Natürlich, die einen von uns heute machen Militärdienst und viele gehen ja auch noch reisen. Und in der heutigen Episode geht es um einen Aarauer, der eigentlich so nach seiner Schulzeit mit Beginn dann von der Ausbildung ist, reisen. Und vielleicht nicht wie viele von heute von uns auf Australien oder auf Amerika oder so, mit 20, wenn sie fertig sind, sondern er ist mit 17 gegangen und ist etwa nicht nur ein Jahr oder ein halbes Jahr weg gewesen, sondern am Schluss ganze 7 Jahre, bis er wieder zu Aarau war.
Hat der Aarau in dem Fall nicht vermisst?
Ja, das ist noch schwer zu sagen. Du wirst dann sehen, vieles von dieser Reise war wahrscheinlich nicht so geplant gewesen, wie er gedacht hat. Oder auch von Anfang an sich vorgenommen hat. Es hat auch verschiedene Motive wahrscheinlich auch ein bisschen gegeben, die abwechselnd dominiert haben. Ich kann aber sagen, es wird nicht langweilig, weil er hat viel erlebt. Hast du irgendeine Ahnung, um wer es gehen könnte?
Hey, keine Ahnung. Also, wo du mit Schule angefangen hast und kurz in Aarau warst, habe ich gerade an Einstein gedacht. Aber jetzt, also ja, wirklich absolut keine Ahnung.
Ja, der Einstein wäre so ein bisschen zu jung. Wir gehen oder schliessen eigentlich sozusagen an die Orgelgeschichte an. wir sind nämlich jetzt im 16. Jahrhundert. 1532 wird in Aarau der Daniel Ecklin geboren, als Sohn von einem Apotheker. Und er wird eine Reise machen ins Heilige Land, also Jerusalem und das Umland. Bis dort aber viel erleben, wird auch auf seiner Rückreise noch Italien bereisen, wird eine Zeit lang in der Habsburger Monarchie sich noch aufhalten, aber der Hauptteil von seiner Reisezeit verbringt er im Heiligen Land. Und ich sage jetzt den Hauptteil nicht zeitlich, also nicht, weil er dort von seinen 7 Jahren am meisten Zeit verbringt, sondern weil es einen Reisebericht gibt, wo er verfasst hat über die Zeit und dort ist so der grösste Teil eigentlich über seine Reise nach Jerusalem und ins Umland und was er eben dort so erlebt. Und um das wird es gehen. Das Büchlein oder das Reisbüchlein, wo das Ganze erzählt, das hat den schönen Titel «Reis zum Heiligen Grab». Mehrfahrt, so Daniel Ecklin getan hat, von Aarau gen Jerusalem zum Heiligen Grab. Was er in der Zeit gesehen und erlitten, samt einer kurzen Beschreibung des gelobten Lands und der Stadt Jerusalem, mit der er, wie es noch zu unserer Zeit gestaltet sei.
Hat er selber den Reisebericht geschrieben?
Da kommen wir dann noch dazu. Okay. Der Reisebericht. Er wird sicher Sachen davon aufgeschrieben haben und das weitergegeben haben. Der Bericht, den wir heute haben, oder der eigentlich schriftlich vorliegt, ist nach seinem Tod verfasst worden und wird uns dann auch noch, ja, in die eine oder andere Richtung wird das noch beschäftigen.
Ist auf jeden Fall nicht der Titel für einen Reisebericht, wenn ich ihn heute höre, auf meine Reiseberichte draufschreibe. Aber es tönt vielversprechend.
Ja, danke. Ich fange darum vielleicht schnell kurz an, wieso kommt eigentlich ein 17-jähriger junger Mann auf die Idee, nach Jerusalem zu gehen. Ich habe es schon gesagt, es war nicht alles Plan von Anfang an. Fangen wir an und vielleicht auch noch schnell, was der junge Eklin mit Arau zu tun hat. Ich habe es gesagt, eben 1532 ist er geboren worden. Sein Vater und seine Mutter haben sich in Arau niedergelassen, sind nicht ursprünglich von da, haben ein Apothekergeschäft aufgetan, was noch ungewöhnlich ist zu dieser Zeit. Sein Vater hat das Bürgerrecht ohne Einkaufen bekommen, also er hat nicht müssen zahlen, um das Aarauer Bürgerrecht zu bekommen und da ansässig zu werden, was vielleicht ein bisschen zeigt, dass Aarau in dieser Zeit ein Apotheker oder beziehungsweise eine Person mit medizinischem Wissen gut hat können brauchen, dass man ihm das da gestattet hat. Und er hat dann das Haus am Erker bezogen. Es ist ja so, der Daniel bleibt dann noch kurze Zeit im elterlichen Haus und geht zu Aarau, so in die, man könnte sagen, Primarschule in dieser Zeit, also so Grundbildung bekommt er da. 1547 wechselt er dann auf Bern an die reformierte Hohe Schule. Aarau gehört ja, wie du in deiner Episode erzählt hast, zu der Berner Herrschaft. Er hat dort weiterführende Latinstudien, lernt sehr wahrscheinlich auch Griechisch. Wir werden dann später noch hören, wieso vielleicht, dass der das dort gehabt hat. Und sein Ziel wäre eigentlich so ein bisschen gewesen, so die Grundbildung abzuschliessen. Man hätte dann auch weiter können an eine Uni, um zu studieren jetzt ist, oder eben eine Berufsausbildung anfangen. Und jetzt ist es so, Eklin kommt dann auf Aarau zurück, 1549, und statt dass er jetzt irgendwie Medizin studieren geht, geht er auf Wanderjahr oder beziehungsweise lernt eigentlich seinen Beruf auf Wanderschaft bei verschiedenen Apothekern. Er geht nämlich zuerst über Basel auf Schwäbisch Gmünd im heutigen Baden-Württemberg und geht dann auch noch weiter auf Innsbruck, wo er jeweils für eine gewisse Zeit bei Apotheker Lehrling ist. Er geht dann weiter auf Venedig, um seine Ausbildung fortzusetzen. Es ist aber so, ein Bub aus Aarau, aus der Zeit, wo ins grosse Venedig geht, wir sind ja eigentlich mitten in der neuen Renaissance, kann man sagen, oder so in der ausklingenden Renaissance. Venedig ist eine grosse Stadt in Europa. Und Daniel ist dort ziemlich schnell aufgeschmissen, weil erstens kann er kein Italienisch und bei diesen Meistern, die ihn aufnehmen sollten oder wo er sich bewirbt, um als Apotheker Ausbildung weiter zu betreiben, denen kann er das Lehrgeld nicht zahlen.
Wieso ist er denn eigentlich gerade auf Venedig? Also wenn er die Sprache nicht kann, hätte er eigentlich können, im deutschen Sprachraum bleiben?
Ja, aber du wirst sehen, er entscheidet oft auch so ein bisschen spontan. Und es ist neben bei dieser Lehrmeistersuche, wo er vor dieser Situation ist, will ich jetzt da Lehrgeld zahlen, das kann ich nicht. Seine Alternative wäre, dass er sich für 2 Jahre gratis verpflichtet, zum gratis arbeiten für einen Lehrmeister. Die Zeit, er will sich nicht 2 Jahre verpflichten, weil er will die Welt noch so ein bisschen sehen und bereisen. Also es ist nicht nur so, dass er sich jetzt überlegt, wo bekomme ich jetzt möglichst schnell die beste Ausbildung, sondern es geht ihm, glaube ich, schon auch ein bisschen darum, ein bisschen rumzukommen.
Er ist auf jeden Fall bis zu dem Punkt schon mehr rumgekommen als ich in dem Alter,
muss man ja sagen. Ja, du wirst merken, in seinem Leben, wir könnten am Schluss das Fazit machen, er wird noch einiges erleben, wo wir wahrscheinlich beide noch nie erlebt haben bis jetzt. Vielleicht aber auch nicht alles nur so besonders schön. Er war stets mal noch mit einem Mitgesell unterwegs in Venedig, mit einem Francisco Donineo, Entschuldigung, von Fontanella. Der hat mit ihm in Innsbruck die Lehre gemacht und der kann Deutsch. Sie sind da unterwegs und sie beschliessen dann zusammen relativ spontan, dass wir jetzt aus Venedig eigentlich mal ein bisschen die Welt sehen könnten. Und sie beschliessen, oder Eklin, wie er schreibt, nimmt sich davor, Candia zu besuchen, das ist Heraklion auf Kreta, und Zypern zu bereisen. Und jetzt, wieso genau die beiden Orte? Er gibt aber Auskunft dazu. Er schreibt dann, denn wir hörten, dass es gar gute, reiche und fruchtbare Inseln sollten sein, da alles überflüssig wüchse und wohlfeil um einen ziemlichen Pfennig gefunden wurde. So wären es doch noch christliche Länder, dass wir gänzlich vermeiden, wann wir dahin in entwedere Inseln kommen möchten, so wären wir in dem Paradies. Sie sind dann am Umschauen, wie sie jetzt dort in die Gebiete kommen. Glücklicherweise ist das in dieser Zeit nicht ganz so schwierig, weil die Insel Zypern, auch Kreta und die ganz dalmatische Küste, albanische Küste und so weiter, hat in dieser Zeit zum Einflussgebiet von Venedig gehört. Also das ist sogenannte Stato da Marxi, die Kolonie von Venedig, also die haben das beherrscht. Das heisst, man hat eigentlich relativ gefahrlos, in Anführungszeichen, können von Venedig mit regelmäßigem Kontakt in diese Gebiete kommen. Und sie findet dann auch nach Umfragen einen Kapitän, der sie mitnimmt. Jetzt, was glaubst du? Du bist 17 Jahre, stehst in Venedig an der Schiffsstelle und du wirst jetzt mitgenommen. Was musst du jetzt machen als Reisevorbereitung? Oder was gehört da echt dazu?
Hey, also ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, schon mal zuerst recht Schiss. Vor allem, wenn du sagst, er hat einfach irgendeinen Kapitän auftrieben, der ihn mitnimmt.
Also man muss sagen, es war von einem Handelsschiff gewesen. Also es ist nicht einfach irgendeiner, der da mit Augenklappen und Holzbein unterwegs ist. Aber ja, es ist sicher Matros und so. Die Gesellschaft war sicher eine andere gewesen, als er sich gewöhnt war.
Ja, ist noch schwierig, die Frage zu beantworten. Ich würde mir gerade mal denken, wenn ich auf eine lange Reise gehe, denke ich zuerst mal ans Essen, dass ich genug zu essen dabei habe. Ich weiss nicht, ob das auch eine Sorge war von ihm. Ja, wie lange man unterwegs ist, was man alles für Material braucht und am wichtigsten natürlich, wo es genau hergeht, das wären sicher die Sachen, die ich herausfinden
würde. Zu seiner Vorbereitung, einfach, dass man da schnell einen Eindruck bekommt, er hat das nämlich auch beschrieben, was er da einpackt. Sie kaufen sich mal eine Kiste mit einem Schloss für ihr ganzes Hab und Gut. Dann brauchen sie eine sogenannte Sklavina, die sie kaufen. Das ist eine Art Poncho, wo man dann auch als Schlafsack brauchen an Bord.
Okay.
Dann kaufen sie mehrfach backniges Brot. Und also man muss sich das eine Art Zwieback wahrscheinlich vorstellen, nur nicht so crunchy, sondern der Daniel schreibt da, es ist hart wie ein Stein. Dafür kann man es relativ lang heben. Sie haben ein Fässchen Wein dabei zum Trinken, weil ja Wasser in dem Sinn nicht alltäglich Getränk ist. Dann schreibt er, sie hätten etlich 100 Eier mitgenommen. Dort ist ein bisschen die Frage, ob das mehrere 100 sind oder etwas über 100, auf jeden Fall eine grosse Zahl an Eier. Schinkenkühle und Bratwürste, so dass sie einen Monat durchkommen. Also man hat damit gerechnet, dass man so einen Monat unterwegs ist. Und dann sind sie echt bereit gewesen, zum in See stechen. Nur schnell nochmal als Überblick. Sie fahren dann eigentlich die Adria durchab, laufen Korfu an und gehen dann weiter auf Kreta. Bleiben dann dort kurz. Sie machen dann einen Abstecher auf Alexandria, also Ägypten, und von dort her dann auf Zypern weiter. Und das ist eigentlich mal so der erste Teil von dieser Ostreise, wo sie da unterwegs sind. Ich erzähle mal so ein paar Episoden von seiner Reise, was er da so erlebt während der Schifffahrt. Schon nur bis auf, oder vor allem mal bis auf Kreta.
Stell es mir jetzt schon sehr abenteuerlich vor,
ehrlich ja, gesagt. Und du wirst sehen, eben, er erlebt so ein bisschen alles, was man könnte erleben. Also es wird ihm schon mal vom Seegang so übel, dass er sich die Lungen und die Leber ausspäuen möchte, schreibt er mal. Es kommt dann auch, oder sie haben dann das Gefühl, sie treffen auf ein Piratenschiff und er beschreibt das dann so ein bisschen kurz, eben so ein bisschen dramatisch, das kommt in Sicht und man schiesst dann mal so einen ersten Schuss, um zu schauen, wie reagieren die, sind das Freunde oder Feinde, und man merkt auch, das könnten wirklich Piraten sein und es gibt auch Bewaffnung an Bord, das heisst in dieser Zeit auch alle Passagiere werden bewaffnet, also es ist nicht etwa so, dass man dort irgendwie beschützt wird, sondern wer jetzt auf dem Schiff mitreist, bekommt, er erzählt von Büchsen, die man in die Hand drückt bekommt, also das Gewehr. Und man müsste parat sein zum Kämpfen und es passiert dann aber nichts, das Schiff zieht ab. Und er hat das noch aufregend gefunden, also und der Captain verspricht ihm auch, so berichtet er einen Sold, wenn man dann für seinen Einsatz da, seine Tapferkeit. Ich weiss auch nicht genau, was man sich da darunter vorstellen muss. Er sagt es auch nicht genauer. Also er muss sich da anscheinend irgendwie ausgezeichnet haben, zumindest vor dem Captain. Oder, und das ist natürlich die Frage, ob das stimmt, oder schreibt er das einfach. Aber zu diesen Themen kommen wir sowieso noch. Was stimmt eigentlich? Bei einem Piratenschiff
kann man sich natürlich gut ein bisschen in Szene setzen, in so einem Reisebericht.
Das wird dann sicher noch eine Frage sein, zum Erörtern. Nachher wird natürlich das Essen auf so einer langen Reise knapp. Und er berichtet da von einem wundersamen Ereignis, das sich am Ostersonntag, zufälligerweise am Ostersonntag, ereignet, dass nämlich tausend von Vögeln, also es müssen wirklich ganz viel gewesen sein, sich auf dem Schiff niedergelassen haben, so dass man sie können mit Händen fangen und abnehmen vom Segel. Also die müssten anscheinend so erschöpft gewesen sein. Und er sagt, das war super gewesen, weil sonst hätten sie müssen fasten. Also das Essen anscheinend, das sie mitgenommen haben, ist vielleicht schon ein bisschen zur Neige gegangen oder haben sich schlecht eingeteilt. Auf jeden Fall ist eigentlich die Vögel, die da einfach am Ostersonntag erscheinen und sie nur noch essen können, ein riesiges Geschenk. Was für ein Zufall. Also, wir müssen daran denken, oder wir sind da in einer christlichen Welt, wo das natürlich durchaus ein göttliches Zeichen könnte sein. Ja, nachher ist es aber nicht von langer Dauer, weil sie erleben dann einen wirklich sehr einen schlimmen Sturm. Er sagt, auch die Seeleute haben nachher gesagt, dass so einen schlimmen Sturm da haben sie noch nie erlebt. Und sie sind da im Schiff und auf Knie haben sie um Gottes Hilfe gerufen und so. Und sie überstehen das natürlich dann ganz gut. So, dass sie dann am Schluss nach Korfu und Kefalonia, wo sie noch anlaufen, am Schluss in Kreta ankommen. Jetzt ist es so, das war mal so ein bisschen die Seereise und wir haben da so ein paar Episoden, Piratenüberfall und so, wir kommen dann noch darauf zurück. Das ist nicht untypisch, dass man von dem berichtet. Es gibt, der Daniel Eklin ist längst nicht der Einzige, der so einen Reisebericht macht, und, sondern es gibt ganz viele verschiedene Reiseberichte aus dieser Zeit und dass man Piratenangriffe erlebt und Stürme, so wie er es auch beschreibt, das taucht in ganz vielen auf. Also wie du gesagt hast, so das tönt natürlich sehr episch.
Ich denke, von dem stammen ja auch die Bilder, die man heute hat, so von Seefahrten, wo ja doch schon auch sehr so abenteuerlich und actiongeladen immer
da. Genau, und sein Text spart nichts. Also das ist genauso actiongeladen, wie man das vielleicht auch heute kennt. Und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der wird von wegen von Bildern, die man so erzeugt, vielleicht auch nachher bei uns. Typisch für so Reiseberichte in dieser Zeit ist auch, dass man eigentlich, da gibt es auch so ein bisschen eine literarische Tradition schon seit der Antike, dass man nachher so in der Beschreibung von fernen Ländern gewisse Merkmale vor allem fokussiert. Zum Beispiel eben, wie die Städte an diesen Orten gebaut sind, was das für Burgen sind, was es für Besatzung gibt, wie viele Soldaten, was so die Reichtümer von dem Land sind, wo man besucht, was es dort für Sitten gibt von Menschen. Und der Eklin, der folgt dann auch teilweise diesen Mustern. Also er hat von all diesen Städten in seinem Bericht eigentlich immer so eine kurze Zusammenfassung gemacht. Wie sieht die Burg dort aus? Wie sieht die Stadt aus? Wie leben die Menschen dort? Und ich mache jetzt einfach so ein bisschen ein Beispiel, wo vielleicht im Anschluss noch etwas zu diskutieren gibt, und zwar von Heraklion, also auf Kreta. Eben, er berichtet dann dort auch, dass es zum Beispiel der Malvasir wie aus dem Gebiet kommt und dass er sehr fruchtbar sei. Und er fokussiert sich dann so auch ein bisschen auf Männer und Frauen und was so ihre Gewohnheiten sind. Und dann kommen ein paar Sachen, die uns vielleicht als heutige Leserin oder Leser recht stutzig machen. Wir müssen daran denken, du hast es gesagt, Aarau war reformiert eigentlich schon in dieser Zeit und Eklin auch, noch nicht so lange, aber reformierten Glaubens und eigentlich auch fest verwurzelt in dem. Und er beschreibt jetzt die Frauen von Heraklion und er sagt, es sind da überall wunderschöne Weiber, sind aber mehrteils Putani, wo nicht offensichtlich, doch heimlich. Der gemeinen Metzen oder Huren laufen alle Gassen voll, sind den fremden Mannen günstiger denn den Einwohnern. Und das ist so ein bisschen das eine, wo anscheinend, also wenn man jetzt dem Bericht glaubt, anscheinend dort alles Prostituierte sind, vor allem alle Frauen, so wie er das sagt. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Was ihn dann auch so ein bisschen speziell dunkt, ist zum Beispiel, dass anscheinend er redet von den Griechen, was sagt denn das, unterscheidet sie auch, dass zum Beispiel der Brauch ist, dass man sich bei der Begrüßung auf den Mund küsst. Mhm. Und etwas, was dann auch wieder so ein bisschen sauer aufstoßt, und das mit den prostituierten Frauen, wo man natürlich noch sehr in Anführungszeichen sich überlegen kann, wie weit ist jetzt das eine Tatsache. oder ja, wie, aus welcher Sicht muss man da vielleicht bewerten, schreibt er, dass das Volk der Kreter eine besonders abstoßende Praxis haben, nämlich, dass sie anscheinend sodomitisch leben und dass das bei ihnen völlig normal ist. Mhm. Also sodomitisch in dieser Zeit bedeutet homosexuell. Also er findet das, dass das eben völlig verbreitet, völlig normal ist, dass das wieder die Natur ist, und er sagt eben, er sieht das als sündhaft an, und er geht ihm sogar so weit zu sagen, dass es ihn überhaupt nicht verwundert, dass die Osmanen Konstantinopel oder die Griechen eigentlich in dieser Zeit erobert haben, weil Gott hat sie eigentlich offensichtlich bestraft für den sündhaften Lebenswandel mit den Osmanen, dass sie sie können erobern, und er sagt dann, für diese Sünde wird sicher ein gleich Kreta eingenommen. Mhm. Also er positioniert sich da sehr gegenüber den Frauen. Was seine Hintergründe sind, weiss man nicht. Also er beschreibt nicht, wieso das die Frauen so, was ihm da den Eindruck vermittelt, dass die so, dass das Prostituierte sind, und eben, auf was sich da seine Einschätzung von wegen der Sodomie oder der Homosexualität in dieser Zeit, um ja, den heutigen Begriff zu brauchen, ja, was er mit dem meint.
Ja, ich meine, gerade bei solchen Passagen von Reiseberichten war er sicher auch kein Einzelfall gewesen. Also gerade wenn du sagst, dass er eigentlich immer ein Gebiet ist von Ungläubigen, wo er ja schon die voreingenommene Meinung hat, dass das Ungläubige sind, dass dann die eigentlich auch so überliefert werden, dass sie eben nicht die kultivierte Lebensform hat wie christliche Zivilisationen. So die Zuschreibung, wo man so als besonders barbarisch und unchristlich anschaut.
Genau, also das, wir müssen sicher vor Augen halten, wir haben es da mit einem christlichen oder protestantischen Europäer, oder, ja, es ist noch schwierig da zu sagen, Aarauer, bleiben wir mal bei dem zu tun, wo in einer völlig fremden Welt ist und einfach die Eindrücke, die er hat, mit dem, was er kennt, versucht zu erklären. Und inwieweit das dann stimmt oder wieso er zu solchen Aussagen kommt, das können wir sicher nachher noch vielleicht kurz ansprechen. Gehen wir zurück zu ihm. Also abgesehen von seinen Beschreibungen, was er dort so sieht, ist er dann eine kurze Zeit auf Kreta, wird auch vom Schloss her aufgenommen und wird unterrichtet dann auch kurzzeitig dessen Söhne im Altgriechisch, wo er eben wahrscheinlich zu Bern an dieser Schule noch gelernt hat. Er wird dafür von ihnen im Neugriechischen gewisse Sachen mitnehmen. Und nachher geht es eben weiter über Alexandria auf Zypern. Dort haben wir wieder die gleichen Beschreibungen von Seiden, Gewürzen, was es dort alles gibt. Wir halten uns jetzt da nicht so weit drauf, sondern ich möchte dann noch ein bisschen ins Heilige Land kommen. Er reist dann weiter von Zypern so ein bisschen an die Levante, also, und kommt eigentlich nach Syrien, also heutige Syrien, dort Tripolis, wo er anläuft und an Land geht. Und jetzt beginnt zuerst mal so ein bisschen eine Reise auf eigene Faust. Er besucht auch Antiochia, geht in Libanon und das Libanongebirge und kommt dann bis auf Damaskus. Und in Damaskus, dort eben, ist er dann eigentlich überwältigt. Also die Städte, er findet die teilweise grundsätzlich sehr schön. Aber eben Damaskus, da sagt er, da ist Samt und Seide, wohlschmeckende Blumen, tolle Brunnen, Gärten und dort macht er dann den Hinweis, dass das eigentlich das Gebiet ist, wo Adam und Eva gelebt haben nach der Bibel, und eben er sieht eigentlich in dieser Stadt nur einen Abglanz vom Paradies. Also er erwähnt sich jetzt da, und das ist eigentlich recht typisch, und das kommt dann nachher nochmal. Es kommen jetzt immer Referenzen zu Personen, Apostel, Heiligen und biblische Figuren, die sich in diesem Gebiet aufgehalten haben, und er erzählt das auch an jedem Ort. Wieso, dass man das macht, komme ich nachher dann noch dazu, wenn er auf Jerusalem kommt, weil dort wird es dann wirklich sehr extrem. Vielleicht so ein kurzer Punkt, wie reist man eigentlich durch den Nahen Osten in dieser Zeit? Weil er befindet sich ja jetzt eigentlich als Nicht-Muslim in einem muslimisch regierten Gebiet. Viele von diesen Handelsstädten eben haben Niederlassungen von venezianischen Kaufleuten, von Genueser, von Deutschen. Also die sind schon vor Ort, könnte das sein, aber ja, im Mittelalter haben wir Kreuzzüge gehabt, wo man sich dort den Kopf eingeschlagen hat. Also es ist sicher nicht ganz ungefährlich, es kann natürlich Probleme geben, aber im Moment oder in dieser Zeit ist jetzt nicht gerade kriegerische Aktivität irgendwie gegen die, dass man Feindschaft hat, sondern es ist grundsätzlich auch die heiligen Städte können besucht werden von Pilgern. Was mir schwierig ist, ist mal Reisen über Land, weil man halt vielleicht Räuber zum Opfer fällt, die von diesen Pilgern profitieren wollen. Also das Ähnliche, so ein wie auf der Seereise. Aber das hätte auch in Europa passieren können. Was allerdings noch so ein bisschen das Problem kann sein, ist, dass man so als Fremde, wo man natürlich dort sehr auch auffällt, vielleicht von lokalen Sicherheitskräften mal vorübergehend festgenommen wird, so nebst den Räubern. Das ist dann mehr so ein bisschen zu befragen, was machst du da und so. Er hat aber eine sehr schöne Begegnungen, wo er sehr positiv berichtet. Also es ist nicht so, dass er irgendwie die islamische oder die muslimische Welt dazumal sehr negativ irgendwie würde schildern. Eben Damaskus haben wir schon gehabt, wo er in den höchsten Tönen preist. Er wird dann auch, muss mal im Libanongebirge allein übernachten, wird dort auch von Hirten aufgenommen und er sagt dann nachher eben so viel Freundschaft, wie die Hirten ihm eigentlich zu angedeihen lassen haben, das hat er in vielen christlichen Gebieten nie erhalten. Also, er ist eigentlich sehr, eigentlich schon ein Stück weit differenziert. Also, es ist nicht so, dass er jetzt da einfach Vorurteile und Stereotypen am Laufmeter raushaut. Und jetzt kommen wir zu Jerusalem. Und sein Eingang in Jerusalem kommt mir fast vor, wie eine moderne Geschichte auch heute könnte ablaufen, wenn man so als Westeuropäer oder Westeuropäerin unbedarft und ohne Vorkenntnis in ein Land von irgendwelchem Kulturraum angeht. Kannst du dir vorstellen, was man so macht, wenn man so, was könnte passieren, wenn man so in eine Stadt kommt und ein bisschen naiv ist? Eine Stadt, die von vielen Leuten besucht wird, wo Pilger regelmäßig kommen, die Leute auch die Stadt anschauen.
Hey, ich weiss nicht, ob das zu dieser Zeit auch schon wichtig war, aber heute geht man immer so ein bisschen die Wahrzeichen anschauen. Und ja, meistens tut man sich ja einfach so ein bisschen reingeben und läuft einfach mal irgendwie in eine Richtung. Also so abenteuerlich, wie jetzt der Reisebericht schon war, kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich umplant irgendwie weitergeht.
Es gibt tatsächlich sehr viele Wahrzeichen, die man muss anschauen muss, und dann kommen wir dann dazu. Das Erste, was einmal passiert ist, dass er auf einen reinfällt, der denkt, er könne ihn ein bisschen beschissen. Und zwar wird er von einem Muslim dort eingeladen. Ich sage Muslim, weil es gibt auch Christen in Jerusalem, es gibt auch Mönche, die unter anderem auch so dort für Führungen und so zuständig sind. Aber jemand, der ihn dort einlädt zu sich und ihm auch sagt, er nimmt ihn da mit, zeigt ihm ein bisschen die Stadt, führt ihn um und so weiter. Und ja, der Daniel Ecklin lädt sich auf das ein. Er sagt ihm dann auch, ja, jetzt musst du einen Turban anlegen. Und ja, sie sind dann unterwegs und dann sagt er, er nimmt ihn jetzt auch noch gerade mit auf den Tempelberg, dass er dort den Salomonstempel sehen kann. Jetzt ist es aber so, der Tempelberg ist für Christen verboten zu besuchen, und also bei Strafe. Und der Daniel Ecklin weiss das und findet dann so ein bisschen, wieso willst du mich jetzt da reinschmuggeln? Und er sagt ihm dann, ja, das ist gut. Ja, machen das. Und ihm wird es dann so ein bisschen geschmauch, wie so Wetter da. Und er verlangt dann eigentlich von dem, dass er ihn zurückbringt in die Unterkunft, dass er seine Sachen kann holen und gehen. Das machen sie dann an. Und was aber im Haus sind, wird er dann nochmal zurückgehalten. Und es kommt dann noch jemand weiteres dazu. Und die verlangen dann von ihm, dass er ihnen da etwas nachspricht. Und was sie wollen von ihm, ist, dass er das Glaubensbekenntnis der Muslime nachher spricht, weil das ihn in dem Sinn würde zu einem Muslim machen. Und Daniel Ecklin, anscheinend ist das so eine gängige Variante, weil von dem hat er auch schon gehört. Und, oder zumindest berichtet er von dem, dass er das schon so kennt. Und widersetzt sich dann dem. Und er wird dann aber darauf aber von denen festgehalten und festgesetzt, weil er sich da nicht fügt und so. Und es kommt dann am Schluss der Streit vor der Stadt her. So beschreibt er. Wo dann sein ehemaliger Führer, der ihm da hat wollen, umführen, behauptet, ja, er könne eigentlich aus dem Ecklin jetzt einen Muslim machen und würde ihn als Sklave haben. Und kannst du dir vorstellen, er ist natürlich da einem auf den Leim gegangen. Ich weiss ja nicht, wie weit das eine Masche war in dieser Zeit, aber eben, so wie er es gehört hat, ist das anderen auch passiert. Oder so wie er berichtet. Und er kann dann aber klarstellen, dass er zu den Mönchen in Jerusalem hat wollen, zu den Franziskanern, wo eigentlich dort dann auch so ein bisschen zuständig sind, Pilger in Empfang zu nehmen, umzuführen. Und man kann das dann klarstellen, der andere, der da ihn hat probiert zu beschissen, hat einen Rüffel bekommen, so wie, oder der Daniel Ecklin vermutet, dass er einen Rüffel bekommen hat, und er erwähnt dann auch wieder, eben, er hat grosses Vertrauen und er sei eigentlich mehr überzeugt von der Rechtschaffenheit, von der muslimischen Herrschaft und so. Also auch da, er lässt es nicht einfach bei dem Stereotypen zuschreiben, von, das sind alles Gauner und so, sondern er tut da sehr differenziert eigentlich von seinen Ereignisberichten, was er da erlebt. Ja, jetzt kommt er nachher tatsächlich zu diesen Franziskanermönchen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wie der Tourismus mit Pilgern in Jerusalem funktioniert. Und man kann schon fast sagen, wir sind da in der Nähe von Pauschaltourismus. Mhm. Also, es gibt dort vollkommene Infrastruktur, wo Pilger, die auf Jerusalem kommen, was ja auch nach der Kreuzzeit immer noch viel gewesen sind, durch die Stadt geführt werden. Und wir kommen jetzt zu einem speziellen Teil von dem Ecklin, weil er ist Protestant. Das heisst, er hat ein bisschen einen anderen Bezug zu dem. Für Katholiken ist der Besuch vom Heiligen Land schon bei den Kreuzzügen natürlich wichtig gewesen, weil mit dem Besuch von der Heiligen Stätte oder der Beteiligung am Kampf gegen Muslime ja Sündenerlass verbunden ist.
Genau, ja.
Und dementsprechend ist es wichtig gewesen, all die heiligen Städte zu besuchen. Also wo Jesus in Bethlehem auf die Welt gekommen ist, wo er gekreuzigt worden ist auf dem Heiligen Berg, wo das Abendmahl war und so weiter und so weiter. Also hat man alles müssen sehen. Und an jedem Ort hat es natürlich eine entsprechende Anzahl Sündenerlassjahr gegeben. Mhm. Und es gibt wirklich Pilgerberichte, wo gewisse Pilger das aufgezeichnet haben, wie viel am Schluss sie an Jahr im Wegführ jetzt erlassen haben, durch ihre Reise und ihre Orte, die sie alle besucht haben. Also, dass man da wirklich sehr, man könnte sagen, kanonisierte Abfolge von Orten hat, die man besuchen will, das hat auch diesen Grund. Also die Leute wollen die heiligen Orte sehen, auch um eben Sündenerlass zu erhalten. Und der Ecklin, ihm ist das ja nicht wichtig, er ist Protestant und in dem Sinn hat das für ihn keine Bewandtnis, aber er macht eigentlich genau die Tour durch Jerusalem und auch dann nachher geht er noch auf Bethlehem. Er listet dann auch sehr ausgehend oder eingehend auf, wo er überall war. Also ich habe nur ein paar Sachen notiert. Eben zum Beispiel wird ihm ein Tempel vom Herodes gezeigt und wo der Pilatus gewohnt hätte und das alte Schloss von König David und der Tempel Salomos, dass man den zeigt. Und es ist jetzt auch wieder interessant, der Ecklin hat eine recht kritische Distanz zu dem. Nicht, weil es mit Ablass verbunden ist, wo er ja nicht daran glaubt, sondern er sagt, das, was die mir da zeigen, das kann gar nicht von diesen Zeiten sein, weil die Sachen existieren gar nicht mehr. Und er macht einen expliziten Hinweis, dass ja der Flavius Josephus, also ein jüdischer Geschichtsschreiber, eigentlich ja berichtet hat, dass die Römer, und der Flavius Josephus hat in der Antike gelebt, wo die Römer eigentlich die Gebiete eingenommen haben und dort im jüdischen Krieg eigentlich gekämpft haben, dass das alles zerstört worden ist. Dementsprechend hat und er kennt den Geschichtsschreiber möglicherweise auch aus seiner Schulzeit noch. Ja, und hat dann eigentlich zeigen, das ist zwar schön und gut, was ihr mir da alles erzählt und wo ihr mich überall hinführt, aber das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Aha. Was irgendwie auch ein bisschen zeigt, wie der Tourismus funktioniert in dieser Zeit. Eben, es ist wichtig, dass man die Städte besucht oder dass man den Pilger das kann zeigen, dass die das ja auch wollen, die Orte sehen und besuchen, für ihre Sünden erlassen, dass es nicht darum geht, wie bei uns irgendwie möglichst historisch korrekte Sachen zu sehen.
Und eigentlich auch darum, wie das eigene Weltbild zu bestätigen, ob es jetzt katholisch, reformiert oder was auch immer ist. Ja?
Genau, also vor allem, dass man eben das, was in der Bibel steht, dass man das auch effektiv mal kann in live sehen kann. Und wie viel von dem noch stimmt, ist anscheinend vielen nicht wichtig gewesen. Und er reflektiert das doch zumindest kritisch in einem gewissen, gewissen Umfang. Und was in dem Bericht noch eingeschlossen ist, nachdem er dann Jerusalem und die Städte gesehen hat, das ist damals auch sehr wichtig, vor allem für die Bestätigung oder vor allem auch für die katholischen Pilger, die ja dort hingehen, um den Ablass zu erhalten, Er bekommt ein Dokument von dem Mönch dort, vom Berg Zion, wo alles bestätigt, was er gemacht und gesehen hat. Also das ist dann ein, man kann dann daheim zeigen, Souvenir, hey, schaut, ich bin wirklich dort gewesen und ich habe das erlebt. Und, also das muss beglaubigt werden. Oder viele lassen sich das auch beglaubigen, das machen auch ganz viele andere. Eben gewisse, gerade jetzt katholisch prägt, die lassen sich dann auch zum Ritter vom Heiligen Grab schlagen und so. Also, es gibt dort recht viele Möglichkeiten, um sich auszeichnen und Andenken und Beglaubigungen heimzubringen, um auch wirklich beweisen können, hey, ich habe das alles erlebt, ich schreibe jetzt da nicht irgendetwas auf.
Man hätte ja noch keine Selfies können machen, die man nachher irgendwie auf Instagram geteilt hat.
Genau, und jetzt, er macht dann seine Rückreise, die ist dann relativ kurz, er kommt dann auf Italien zurück, ich mache jetzt das noch abschliessend, macht dann dort oder setzt eigentlich seine Ausbildungsreise, die er bisher hat, noch fort, studiert in Padua noch ein bisschen Medizin, setzt dann seine Apothekerlehrgänge noch ein bisschen weiter fort, er ist in Bratislava, in St. Pölten, also er bewegt sich jetzt noch durchs Habsburgerreich, ist noch in Wien, ist am Schluss dann auch noch Assistent vom Hofapotheker sozusagen, vom Erzherzog Ferdinand und nimmt noch an einem Feldzug gegen die Ungarn teil.
Okay,
also beziehungsweise gegen die Türken, wo dann in, oder die Osmanen, die in Ungarn eingefallen sind. Also er lebt dann dort noch, das ist aber dann in kurz und kommt dann am Schluss auf Aarau zurück, übernimmt er 1557 die Apotheke da. Man muss auch sagen, die letzte Ausbildungsjahr, wo er da unterwegs ist, jetzt muss ich noch mal schnell schauen, wie viel das ist, genau. Also er ist dann eigentlich 1553, wo er in Tripolis ankommt und nachher 1557 ist er dann eigentlich wieder daheim.
Also daheim in Aarau.
In Aarau kann man sagen, wobei eben ist er schon lange weg gewesen. Und eben so seine Rückreise zeigt dann auch seine Karriere. Also er kauft sich dann in Wien ein Ross und reitet dann auch heim und so. Also er wird da mit diesen Apotheker sich da doch noch aufgeschafft haben wie namhafte Leute. Ist dann auch da in dem Sinn, ja, mit wahrscheinlich viel Expertise, wenn er da noch an einem Feldzug teilgenommen hat. Und er stirbt dann aber schon 1564. Also Aarau hat noch knapp 7 Jahre etwas von ihm gehabt. Weil in dieser Zeit wahrscheinlich also Pest grassiert hat und er möglicherweise dann an dieser gestorben ist als Gesundheitsfachperson in dieser Zeit, als Apotheker, der dort sicher auch Einsatz geleistet hat, möglicherweise. Aber das ist mal die Geschichte von Daniel Ecklin, wo von Aarau ins Heilige Land und wieder zurückgekommen ist, was auch nicht selbstverständlich ist bei all diesen haarsträubenden Geschichten, die er erlebt hat.
Ja, es ist noch, ich finde es noch speziell, gerade wenn man so an die Zeit denkt, also jetzt ohne sich gross damit auseinandersetzen, wie mobil die Leute eben doch eigentlich gewesen sind. Also gerade wenn man so sagt, so das Mittelalter und nachher die frühe Neuzeit, das ist alles noch nicht so modern und die Leute sind so in ihren Dörfern und Städten, aber eben doch, es ist ja auch wahrscheinlich auch nicht ein Einzelfall gewesen, dass man so auf Bildungsreise geht.
Ja, man muss natürlich sagen, es ist jetzt sicher kein, also Reisen ist immer auch mit Geldaufwand verbunden und die wenigsten Leute sind auch in dieser Zeit oder in der frühen Neuzeit auch noch sind gross von dem Ort weg, wo sie aufgewachsen sind, und sondern sind dann dort, wo sie geboren sind, in der Regel auch wieder gestorben, ohne dass sie noch zwischendurch schnell auf Jerusalem und zurück sind.
Ja gut, das ist ja gerade ein bisschen eine weite Reise. Ja.
Genau, also es gehört sicher nicht zum regulären Curriculum. Ausser man hat irgendwie von Berufswegen, man ist Kaufmann, Handelsmann, dass man sich so weiter mal könnte bewegen oder würde bewegen. Wie weit für Handwerker grundsätzlich ein Walz schon verbreitet ist, das müsste ich nachher schauen, das wüsste ich gar nicht. Da wissen vielleicht Hörerinnen und Hörer besser, seit wann, dass man sich auf Ausbildungsreise als Teil von der Handwerksausbildung begibt. Aber was jetzt schon mehrfach angedeutet worden ist, oder wo wir auch schon so ein bisschen darauf hingewiesen haben, ist, was kann man jetzt eigentlich glauben von dieser Geschichte? Was stimmt jetzt wirklich? Und ich habe ja gesagt, es gibt, er ist nicht der Einzige, der so einen Reisebericht schreibt, sondern es gibt ganz verschiedene. Sehr berühmt ist zum Beispiel auch der von Marco Polo, wo natürlich ein bisschen früher zu datieren ist. Aber mit vielen von diesen Reiseberichten hat sich die Forschung ein bisschen auseinandergesetzt und Und natürlich haben wir die Frage gestellt, ja, was kann man jetzt glauben? Was stimmt von dem? Was muss man vielleicht beachten, wenn man so einen Bericht liest? Eben, ich meine, gerade wenn wir an das Beispiel von Heraklion und den Männern und den Frauen dort denken, ist es schwer zu glauben, dass dort eben viele Prostituierte unterwegs gewesen sind oder eben, dass Homosexualität vielleicht so verbreitet ist oder in einem Ausmaß, vor allem auch, wie er es beschreibt oder wieso dass er es so verurteilt. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die da in das hineinspielen, dass man vielleicht ein bisschen sagen kann, wie kann man jetzt den Bericht beurteilen. Und das eine ist so ein bisschen eben das Genre vom Reisebericht. Reiseberichte sind recht verbreitet gewesen und eben, ich habe es schon mal einmal gesagt, es ist eigentlich ein Genre, das es erst so ein bisschen in der Antike gegeben hat, von der Herodot, wo vom Cicero später als Vater von der Geschichtsschreibung betitelt worden ist, hat in seiner Historie ja so ein bisschen anhand von der Perserkrieg ein Bild von der damals bekannten Welt Mittelmeerraum beschrieben, hat aber dabei natürlich alle Zeugnisse von den verschiedenen Kulturen, die dann das Mittelmeerraum in seiner Zeit, also im 5. Jahrhundert vor Christus, gelebt haben, hat das sehr fest kompiliert, was ihm zugetragen worden ist, was ihm auch später teilweise Kritik eingebracht hat, im Sinn von, der hat alles erfunden und erlogen. Also man muss immer vor Augen halten, eben, es ist natürlich immer der Aspekt, so Reisebericht könnte kompiliert sein, bis zum Punkt, und da habe ich noch ein anderes Beispiel, aus dem Mittelalter, aus dem 14. Jahrhundert, wo der Reis von John Mandeville.
Von dem habe ich tatsächlich mal ein Buch gelesen. Von dem habe ich auch schon gehört.
Sicher, sagt er etwas. Eben genau. Also es, für die, die es nicht kennen, eine spannende Geschichte, weil komplett fiktional. Die Geschichte ist so fantastisch mit Fabelwesen, wo der John Mandeville sieht. Der reist auch ins Heilige Land. Reist dann noch weiter bis hinter Indien, wo er ja dann noch zu einem mysteriösen Reich vom Priesterkönig Johannes kommt. Und das ist ein sehr beliebtes Buch im Mittelalter und es zeigt aber, Reisebericht in dieser Zeit müssen mit gewisser Sorgfalt gelesen werden. Also nur weil gewisse Leute dann ihren Bericht Augenzeugenschaft bedürfen oder das sagen, heisst das noch lange nicht, dass sie es auch wirklich gehabt haben. Auch so ein bisschen das Episodische, also so Sachen wie man hat mit Piraten zu tun gehabt, es ist ein Sturm gekommen, wo man wundersam überlebt. Das sind Elemente, die immer wieder auftauchen, die vielleicht zu einem gewissen Grad auch Glaubwürdigkeit geben können, weil es die Leute auch wiedererkennen. Das kennen wir vielleicht auch von heute, wenn wir irgendwie von Leuten hören, sie sind dort und dort in der Ferien gewesen, dann stiftet das Glaubwürdigkeit, wenn sie uns Sachen können sagen können, die wir schon kennen oder gehört haben. Also das ist so ein Ansatz, der dann zum Beispiel in der Forschung vertreten wird, dass gewisse Sachen vielleicht erfunden sind oder nicht ganz so stimmen, weil man das aber reinbaut in seine Reisebericht, weil es den Leuten schon aus anderen Berichten bekannt ist.
Wo man ja vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst macht, sondern einfach nachher wirklich so ein bisschen in der Erinnerung hat, weil man es halt einfach so auf Reisen erlebt.
Genau, oder eben weil man vielleicht gewisse, ja, natürlich auch für ein Publikum schreibt. Was aber, und da kommen wir jetzt vielleicht dazu, noch mit dem Beispiel von Kreta ist, wir sehen die Welt ja durch die Augen von einem christlichen Aarauer, Protestant, mit einer entsprechenden gesellschaftlichen Prägung, soziokulturellen Prägung. Und es ist natürlich klar, dass die Beispiele von den Prostituierten und von den homosexuellen Männern wahrscheinlich auch im Kontext von dem gesehen werden. Also, dass es eine eigene Deutung ist, persönliche Moralvorstellungen, die mitschwingen. Entweder sind das vielleicht sogar Sachen, die er einfach gehört hat. Vielleicht hat er einzelne Erlebnisse gehabt. Oder es geht ihm einfach auch darum, so ein bisschen die eigenen Moralvorstellungen können auszubreiten, auch darzustellen und dass eigentlich das Fremde oder die fremde Erfahrung eigentlich wie ein Spiegel ist. Oder eigentlich so soll es nicht sein. Nicht unbedingt mit einer pauschalen Abwertung, sondern mehr, um zu sagen, so müsste es eigentlich sein.
Ich finde es noch spannend, dass er eben so die unchristliche Welt neu mehr durch als unzivilisatorisch in seinen Augen beschreibt. Aber du hast ja gesagt, als er dann zum Beispiel in Damaskus war, ist ja auch wie so die romantische Welt beschreibt, wo alles so fremd und geheimnisvoll und schön ist. Oder so ist es jetzt für mich überkommen, zuhören. dass er das auch noch ein bisschen mitspielt.
Dort bei Damaskus, es ist sicher eine Faszination und er hat ja das Bild jetzt in Zypern und Kandia, wo er sagt am Anfang, er will dort hin, weil es billig ist und weil alles so schön und wie ein Paradies ist. Und eben die Vorstellung, dass ja irgendwo noch das irdische Paradies ist und in Damaskus von dieser schönen Stadt findet das. Also es ist ja schon auch bei ihm so ein bisschen die Suche nach den christlichen Ländern oder so ein bisschen nach den Ursprüngen von der Christenheit. Mhm. Und das entsprechend so ein bisschen hervorzuheben, eben, dass man sagt, ja, bei Damaskus ist ja mal das Paradies gewesen und das sieht man jetzt halt noch. Mhm. Auf die andere Seite sagt er, das kann man vielleicht noch nachbringen, er bereist ja noch dort eben, bis es geht noch zum Toten Meer und am Jordan entlang und so und sagt aber auch, das Gebiet, das gelobte Land aus der Bibel, wo soll Milch und Honig fließen, das ist im Fall überhaupt nicht so, okay. Sondern das ist einfach einöde Wüste und der schlimmste Ort zum Leben, er könne dort nie leben. Und er verbindet das dann aber auch wieder mit einer gewissen Bestätigung von seinem Weltbild, nämlich sagt er dort, dass das eigentlich die Strafe von Gott für die Juden
ist. Okay, also wieder in sein Weltbild hineininterpretiert.
Genau, also in dem Sinn das Stereotypenbild von den Juden als Christusmörder, wo ja auch Protestanten mitgetragen haben. Also von wegen, eben, auch wenn man sich gegen die katholische Kirche ja gewehrt hat, der Luther und so sind auch antisemitisch eingestellt gewesen. Und das findet er jetzt in seiner Reise dort dann wieder Bestätigung. Also er ist vielleicht kritisch gegenüber seiner eigenen Einstellung jetzt, was die Beschreibungen von der Bibel angeht, aber dass die Juden schlecht sind und darum bestraft werden mit dem schlechten Land, das er dort sieht, das ist dann wieder unreflektiert. Mhm. Also er kann sich jetzt in dem Sinne trotz einer gewissen kritischen Haltung gegen schriftliche Zeugnisse von anderen und so, wo er einmal explizit sagt, er will sich eigentlich gegen das wehren, er will nicht wieder erzählen, was andere schon geschrieben haben, sondern seine eigenen Beobachtungen schildern. Er behaltet die Brille an von einem Christ und verurteilt darum, eben, vielleicht ist das dann das Erlebnis mit Prostituierten oder mit der Homosexualität, wo man vielleicht sieht, dass es möglicherweise überhaupt kein grosses Ding ist, entspricht einfach überhaupt nicht seinen moralischen Vorstellungen, darum verurteilt er so fest. Mhm. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt, den du nämlich ganz am Anfang angesprochen hast, wieso das vielleicht diese Punkte besonders hervorgehoben werden. Und da kommen wir zur Autorschaft von dem Bericht. Der Eklin hat ja den sehr abgefasst, nach seiner Rückkehr ist mal davon auszugehen, aber das Büchli, das dann rausgebracht wird, das ist nach seinem Tod noch zusammengestellt worden vom Schwager von ihm, von seinem eigenen, vom Hanso Huldrych Ragor, der war Pfarrer in Zofingen noch gewesen, und der betont dann selber, dass es ihm, oder dass vor allem auch der Zweck von dem Buch sei, Macht und Bedeutung Gottes zu zeigen. Und das erklärt jetzt vielleicht gerade einige Episoden, die man jetzt gehört hat, wieso dass die in dieser Geschichte vorkommen oder vielleicht besonders bedeutsam sind.
Es passt zum Teil ein bisschen zu gut auf die Macht von Gott.
Genau. Und dort im Vorwort schreibt nämlich der Ragor, dann erstlich so erfindt sich hierbei und hiermit die alte, treu und väterliche Sorg Gott des himmlischen Vaters, die er noch heute zum Tag gegen allen denen trägt, so ihn von Herzen lieben, ihm vertrauen, glauben und vor Augen haben. Dieselbigen lasset er in keiner Gefahr stecken, sondern er errettet sie und führt sie aus mit seiner starken und gewaltigen Hand. Also, die Geschichte vom Eklin ist für ihn ein Beispiel dafür, dass man eben auf Gott muss vertrauen und dass man erstens nicht in einer Gefahr stecken bleibt, sondern errettet wird, so wie es am Eklin immer wieder passiert auf seiner Reise. Und andererseits eben geht es natürlich auch, und da macht jetzt der Ragor noch weiter, desgleichen so erfindet sich auch aus seiner Erfahrung, wie Gott allen Nachkommen erstlich das sodomitische Land und danach das heilig gelobte Land fürgestellt hat, zu Exempeln verfluchten Ländern, um der Sünden willen der Menschen, damit wir uns von Sünden hüten und dieselben fliehen lernen. Also eben, die sodomitische Erfahrung dort auf Kreta und nachher das gelobte Land, das sind ein Beispiel für die, die das lesen, von schlechten Ländern, dass man sich eben vor den Sünden hütet und entsprechend gut verhaltet. Also es gibt einen didaktischen Anspruch, kann man so sagen, der mit dieser Geschichte auch verbunden ist, wo jetzt vor allem der Ragur hervorhebt, wo aber vielleicht auch schon der Eklin selber gewisse Elemente einflüsst oder besonders überhöht oder verzerrt vielleicht auch ein Stück weit, dass man diesen Intentionen auch gerecht wird, eben Gottes Macht zu zeigen und eben moralisch gut zu handeln, anleiten. Das ja. Kommt da sicher zum ist sicher nicht weit hergeholt.
Passt ja auch ein bisschen dazu, dass in dieser Zeit ja gerade in Europa ganz viele Auseinandersetzungen unter Christen gegeben hat, aber der eigentliche Todfeind ja immer noch nicht Christen gewesen sind. Also gerade die muslimische Welt. Und dann ist es ja auch naheliegend, dass eben die Welt dann so sozusagen als unchristlich und als nicht sittlich dargestellt wird.
Genau, aber lustig ist ja eigentlich, dass sich vor allem die unsittlichen Beispiele nicht speziell auf die muslimische Welt bezieht, wie man vielleicht könnte meinen, sondern eigentlich viel mehr auf die orthodoxen Christen oder das gelobte Land als Land der Juden.
Ja, ja.
Also die vielleicht Religionsgemeinschaften, die im Nähen sind, weil mit den Muslimen dort macht er eigentlich immer recht differenziert, bringt die guten Beispiele von Erlebnissen, die er hat, dort, wo er vielleicht einmal eben von den Machthabern irgendwie schnell gefangen genommen worden oder bestraft worden ist, aber das hat er eigentlich nie gross ausgeführt, was das für Gauner sind, sondern auch gegen den Papst übrigens oder gegen das Papsttum, was wir auch noch vermuten können, dort schiesst er eigentlich nie gross. Also es gibt dort irgendwie nicht deutlich erkennbare Polemik, wo man das Gefühl hat, das schlägt durch. Und es ist jetzt auch so, dass eigentlich der Eklin oder sein Bericht schlussendlich von der Forschung, wo es dazu gibt, die wenige als recht nüchtern und glaubwürdig beurteilt wird. Also es findet sich kein wirklich übernatürliche Ereignis, wo klar ist, das ist erfunden oder von irgendwo abgeschrieben, ohne dass die Person jede wahre Begebenheiten gesehen hat. Er ist ja selber eben in gewissen Bereichen sehr kritisch, in anderen wahrscheinlich eher weniger. Eben, was so die Polemik angeht, eben, wo dann auch die Frage ist, wie weit ist da vielleicht gewisses erfunden, dass es besser reinpasst.
Ja gut, also es ist auf jeden Fall so zum Zulassen für mich schon sehr abenteuerlich übergekommen. Und in mir sind schon so ein bisschen die Bilder entstanden, eben, die man so hat, so von Reisen ist ungewiss, aber ich finde es auch recht spannend und wichtig, dass man es eben auch relativiert und sich anschaut, wie die Berichte entstanden sind und mit welchem Grund, mit welcher Absicht, wer sonst überhaupt noch in diesen Reiseberichten involviert war und so weiter.
Ich glaube, es hebt auch uns ein bisschen den Spiegel vor, wie wir reisen. Ich meine, es ist eigentlich schon, oder was mich so erstaunlich dunkt an diesen Reiseberichten, oder wenn man sich mal mit dem beschäftigt, dass die Welt ja in der Art und Weise doch in Filmen gar nicht so weit weg ist. Also dass eigentlich so das, was Leute von anderen, von ihren Reisen oder so berichten, ja eigentlich viel mehr auch über sie aussagt. Oder was ist ihnen wichtig gewesen, was haben sie gemacht, ist ja dann weniger unbedingt die Realität, wie es ist. Wäre eigentlich anmassend, wenn wir als Besucher von irgendeiner anderen Kultur das so behaupten, dass wir jetzt das durchschaut haben. Sondern vielleicht mehr spiegelt, wie wir die Welt sehen und was wir wahrnehmen. Und bei ihm, das ja halt auch so ist, mit seinem Hintergrund, den er hat. Und ja, dass man sich dann eventuell auch bei seinen Berichten auch vielleicht an dem Leserpublikum orientiert, für wer man schreibt oder auch mitschwingt, was man selber vielleicht schon gelesen hat, was andere schon gelesen haben, dass man dort gewisse Erwartungen auch erfüllen will. Eben, dass sich so gewisse Erzählelement wie Piratenüberfall und so, ob sie jetzt stattgefunden haben oder nicht, das ist ja immer noch naheliegend, dass das gibt und dass das auch wirklich stattgefunden hat, aber möglicherweise ist das einfach eingeflochten, weil das etwas ist, was man kennt aus dem Genre und darum wieder eingeflochten wird.
Simon, danke für die Geschichte, für den spannenden Reisebericht. Ich weiss gar nicht, jetzt habe ich dort reingeredet, hast du noch etwas zu deiner Geschichte zusätzlich zu erzählen?
Ich habe nichts mehr. Jetzt ergänzen, ja, vielleicht, was man kann sagen, für die, die das jetzt sehr interessiert, der Bericht von Daniel Eklin, der ist digital verfügbar, online, und auch so ein bisschen gewisse Forschung dazu ist vor allem Max gemacht wurde von einem Professor von der Uni Zürich, der mittlerweile emeritiert ist, der Max Schiendorfer. Der hat sich sehr intensiv, oder wahrscheinlich so in neuerer Zeit am intensivsten, mit dem Eklin und seinem Reisebericht verfasst. Da gibt es auch in der Argovia 2013, also der Jahresschrift von der Historischen Gesellschaft vom Kanton Aargau, gibt es einen Artikel, wo man gewisse Sachen noch mal genauer nachlesen kann, auch mit den entsprechenden Zahlen, wo wir jetzt so ein bisschen rein aus unterhaltungstechnischen Gründen vielleicht nicht gleich detailliert gebracht haben.
Genau. Ja. Und falls jemand noch ein Thema kennt aus Aarau, wo die Person unbedingt in diesem Podcast besprochen hat, kann man natürlich auch Empfehlungen geben, über was wir so können oder sollen recherchieren, Geschichten, die in irgendeiner Form mit Aarau zusammenhängen. Dann würde ich sagen, wir belohnen
es. Manuel, danke. Es ist für mich jetzt erstmal, du hast jetzt schon eine Stufe. Das nächste Mal wärst du wieder dran in dem Fall.
Mhm. Ich habe schon ein paar Ideen. Mal schauen, in welche Richtung es mich zieht.
Genau. Solange uns Geschichten in den Kopf kommen, werden wir wahrscheinlich auch weitermachen. Und ja, vielen Dank.
In dem Fall bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.